Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Gut. Und dir?
Es ist eine ganz natürliche Situation.
Total natürlich.
Es fühlt sich, zum Beispiel wie auf dir. Hi.
Müssen wir nochmal anfangen?
Nee. Ich habe nur so aus dem Augenwinkel ist es schwer, Knöpfe zu drücken. Aber es ist heute ein bisschen was anderes dabei.
Genau. Wir sind heute zum ersten Mal auf Hausbesuch. Stallzeithausbesuch. Haben wir vorhin festgelegt, dass das unser neues Special-Format ist. Das heißt, wir besuchen ab und an, wenn es sich anbietet, Menschen, mit denen wir sonst an einem Küchentisch sprechen würden, in ihrem gewohnten Habitat sozusagen.
Die Leute, die einen schöneren Tisch haben oder eine schönere Küche als ich.
Genau, so ist es nämlich. Und heute sind wir im Altwerk. Wer bei uns zu Gast ist, das seht ihr gleich. Und du hast einen Tagesspruch.
Ich habe einen Tagesspruch, den habe ich noch auf der Autofahrt hierher rausgesucht. Unser Tagesspruch für heute heißt, wer ohne Heimat sein, heißt leiden.
Classic Dostojewski. Wer weiß das nicht? Natürlich haben wir da vorher drüber gesprochen. Genau, und Heimat ist, glaube ich, das Stichwort und damit steigen wir ein. Willkommen bei Stallzeit. Mal schauen, was wird.
Ist ein bisschen wirrt, dass man es nicht hört.
Ja, ne? Also ohne Intro ist komisch, aber die Menschen, die es dann hören, hören es ja.
Die hören es, perfekt.
Genau, und jetzt lüften wir das Geheimnis. Herzlich willkommen, Mario Hergeta, bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen in meiner Küche.
Genau, deine Kamera ist da drüben noch, du hast noch eine, die ist sehr nah an dir dran.
Okay.
Genau.
Hallo nochmal.
Ich kann so, jetzt habe ich wieder weg.
Komm, danach nochmal.
Regie ist absolut nicht mein
nochmal.
Ding.
Nochmal, hallo in meiner Küche.
Genau, wir kommen hier nach
schön,
und nach
rein. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass du dich hier drauf eingelassen hast, auch deine Räumlichkeiten geöffnet hast. Wir sind in deinem Atelier und damit wissen die meisten Leute wahrscheinlich auch schon, du bist Künstler. Mhm. Wie bist du denn Künstler geworden?
Oh, das ist eine lange, lange, so eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Nur das ist einfach so gekommen. Also ich meine, man hat sich dann als junger Mensch beschäftigt oder da kommen ja halt so viele Einflüsse, die einen prägen oder die einen dann wichtig sind und in der Entfaltung auch irgendwie helfen, sage ich mal. Und das war halt bei mir ganz früh auch die Kunst. Ne? Das war so ein Schlüsselerlebnis war Guernica von Picasso, das Guernica-Bild, das kennt ihr ja, denke ich mal. Das ist ja schon ein riesen ikonisches Werk sozusagen. Und das war ja damals, als Franco gestorben ist, kam es dann ein paar Jahre später nach Spanien zurück. Das war ja vorher in New York im Museum für Moderne Kunst. Und Picasso hat verfügt, wenn die Demokratie wieder eingeführt wird in Spanien, dann soll es auch wieder zurück, weil das gehört dem spanischen Volk. Und so war das, dass ich ja öfter mit meiner Familie in Madrid war auch und als Kind und Jugendlicher und da hat das irgendwie dazugehört, man geht in Prado. Und da war dann der Guernica in der ersten Zeit im La Casa del Buen Retiro, also ein eigenes Haus hat das Ding gehabt. Das ist schon fast wie so ein Tempel irgendwie. Mhm. Und hat es dann da das Riesenbild und auf der einen Seite und da war ein Nebenraum mit den ganzen Vorstudien und sowas. Das gibt es jetzt auch mittlerweile im Centro Reina Arte Sofia ist es aufgebaut. Und das hat mich total beeindruckt damals als junger Mensch, ne? Also abgesehen von der Monumentalität des Bildes, war es auch ein gutes Beispiel, wie Künstler mit so elementaren Themen umgehen, wie Leiden und die menschliche Existenz im Allgemeinen. Und das fand ich dann eigentlich ganz spannend. Hatte ich dann auch bei Goya irgendwie für mich so entdeckt in Prado. Also wie ihr seht, bin ich ja schon also richtig bei den alten Meistern das war eigentlich wirklich so. Das hat mich eigentlich in erster Linie ganz früher Mensch beeindruckt. Und ich habe eigentlich selber auch immer gezeichnet und so. Ich weiß auch nicht. Es hat dann dazu dahin geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, da kann ich mal einsteigen, das Thema.
Auch so karrieretechnisch, also war dir das klar? Weil ich meine, manche Leute, die finden das spannend und machen das dann als Hobby.
Ja,
war dir klar, okay, ich möchte Berufskünstler werden?
Ja, Karrieretechnik, also so habe ich eigentlich nie überlegt, tatsächlich war ich relativ naiv.
Ich habe mich nicht in der
irgendwie Picassos Fußstapfen oder sowas gesehen, sondern das war einfach für mich, also ich hatte so, keine Ahnung, für mich hat das auch viel mit Freiheit zu tun gehabt. Und ich hatte, gerade weil wir jetzt auch im Opel Altwerk sind, und ich bin ja hier aufgewachsen, wie ihr wisst, und bin hier auch in die Schule gegangen. Und meine ganzen Kollegen damals, oder was heißt, Schüler, Freunde und so, die sind alle zum Opel in die Lehre gegangen. Also es war damals einfach so, dass viele beim Opel Lehre gemacht haben. Und ich habe dazu den Jungs gesagt, Leute, ich werde nie durch dieses Opel-Portal gehen. Was jetzt natürlich, das konnte ich jetzt leider nicht einhalten, das Versprechen, weil jetzt mache ich das doch schon öfter hier. Ja, und das war für mich dann, ich hatte überlegt, mal Architektur zu studieren, habe aber auch da gemerkt, das ist doch da sehr verschult und sehr, also es hat nicht diese Freiheit versprochen, die ich mir so gedacht habe. Deshalb bin ich auch nicht ins Design, hatte ich auch mal überlegt, ist ja eigentlich genau dasselbe, dieses angewandte Bereich. Ja, dann bin ich gesagt, machst du halt das, und dann habe ich erstmal Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert und in Frankfurt, und dann habe ich dann gesagt, okay, kann ich dann doch mal selber versuchen, komplett draufzusetzen. Ja, eigentlich naiv, aber ja, so ist es.
Hat funktioniert auch.
Weniger funktioniert jetzt ganz gut. Ich fühle mich ganz wohl damit, sagen wir mal so.
Ja, bis auf die Geschichte mit Altwerk oder mit Opel Portal. Du bist hauptberuflich Künstler. Oder machst du noch was nebenbei?
Nebenbei, ja. Ich habe, wie gesagt, ich betätige mich auch pädagogisch, auch gerade hier in Rüsselsheim für die Jugendförderung, das wisst ihr vielleicht, ne, arbeite mit jungen Leuten. Das nenne ich für mich dann so die soziale Plastik, so wie sich Beuys vielleicht auch mit vorgestellt hat, ja. Aber grundsätzlich arbeite ich freiberuflich als bildender Künstler, mache Kunst am Baukram und hier und da wird was verkauft und so, ja.
Also du bist größtenteils dein eigener Herr, was ja bei Architektur und Design und solchen Sachen oftmals nicht so ist. Da arbeitet man ja auf auftragsgebunden und muss sich viel an Wünsche von Bauherren, Herrinnen, AuftraggeberInnen irgendwie halten. Diese Freiheit, du hast sie gerade schon angesprochen, ist das was sich auch wirklich thematisch in deinen Werken so widerspiegelt? Das ist Freiheit ein Thema oder ist nur die Arbeitsweise die freie?
Ich denke, das ist schon bei Kunst auf jeden Fall immer ein Thema. Das heißt immer freie Kunst. Also von daher steckt das ja immer drin. Und ich denke, das ist immer Bestandteil auch, oder es ist eigentlich Zeugnis von Freiheit. Von daher sehe ich das schon so. Es ist jetzt nicht, ja, wenn man mal ein Bus jetzt so vorbeifährt. Ist nicht, okay, warten wir.
Wir warten mal kurz.
Na, da ist er. Es war kein Traktor. Von daher ist es immer, wie habe ich gesagt, Zeugnis von Kunst. Und, aber es ist jetzt nicht vordergründig immer das Thema. Es schwingt halt immer mit, ist einfach schon so ein, das ist immer dabei. Ja, finde ich, also sehe ich so. Wenn man sich das unter, kann man sehen. Also auch beim künstlerischen Arbeiten muss man sich auch befreien, erstmal, ne? Von irgendwelchen Vorbildern, von irgendwelchen Vorgaben, von den. Du musst dich mit dem Material auseinandersetzen und musst dann gucken, was kann ich da, wie kann ich mich da frei bewegen damit und frei benutzen auch und so. Also von daher schmeckt es immer mit.
Ich glaube, wenn man sich deine Sachen anschaut, dann merkt man auch, dass, ja, eigentlich machst du ja auch freie Dinge damit. Wir haben jetzt heute den krassen Vorteil, dass wir die Kameras dabei haben und wir auch einige deiner Sachen sehen können. Direkt hinter dir sind. Hast du einen Namen eigentlich dafür? Ich sag immer so dekonstruierte Wörter, aber hat das hast du für deine Kunstwerke, die jetzt hinter dir aufgebaut sind, hast du da einen Namen?
Die Einzelnen haben zum Teil Titel. Mhm. Ja,
also, aber dass du jetzt irgendwie sagst, das sind meine so und so Plastiken oder das sind meine so und so Skulpturen.
Ja, ich sag, wenn ich dann sage, dann sage ich Wortskulpturen. Mhm. Ja, ne, aber ansonsten, ja, bei den Grid Paintings, also wo es dann viel Raster. Dann hat man halt das, nenne ich die halt Grid Paintings, ja, als Label sozusagen. Die haben ja zum Teil auch keinen Titel, ne, aber die Wortskulpturen, den Titel, den nehme ich dann eigentlich von dem Wort, das ich benutze, wobei ich das dann aber eigentlich dann in der Regel dann auch, um das nochmal ein bisschen, finde ich ganz lustig, dann einfach von rückwärts nach hinten, also von rückwärts nach hinten, von hinten nach vorne. Also dann kommt statt Hope zum Beispiel Epo raus, ne? Sowas, ja.
Hast du da so eine spezielle Faszination mit Sprache schon immer gehabt? Oder ist das, also was fasziniert dich so an Wörtern? Oder an, ja?
Ja, Buchstaben. Wörter sind halt, ich meine, Wörter, das ist einfach, naja, Grundlage unserer Kommunikation. Wir sprechen ja jetzt auch, das sind ja Aneinanderfügungen von Worten. Also von daher ist, das fand ich ja schon immer interessant, weil sich durch Sprache auch die Gesellschaft in gewisser Weise auch widerspiegelt. Ne? Also die manifestiert sich durch Sprache und je nachdem, was für eine Sprache man spricht. Also wenn man sich mal die alten Wochenschaus anguckt von 1930 oder so, da merkt man schon, dass Sprache, dass da anders gesprochen wurde unter Umständen. Interessant ist dann, dass das heutzutage manches wieder auftaucht, was man vor einigen Jahren noch nicht so sagen konnte, wird wieder ganz normal so gesagt, ohne drüber nachzudenken, was für andere Menschen so in einem anderen Kontext dann das benutzt haben. Ja? Also naja, auf jeden Fall, von daher fand ich Sprache immer ganz interessant, das ist eine, weil das einfach eine grundlegende Kulturtechnik ist irgendwie und sich dadurch auch unsere Menschheit oder Menschsein auch irgendwie definiert auch mit. Und auch das Zusammenleben, möglich macht, sagen wir mal so. Und dann zum anderen fand ich das ganz spannend, dass das auch so eine Energie hat, so ein Wort. Na, also ich, das fand ich dann, dass da so eine etwas Expressives dabei mitkommt. Ja, weil ich in der Regel auch am Anfang ziemlich konstruktiv gearbeitet habe, fand ich das ganz spannend. Da hast du was Konstruktives gebaut ist und dann hast du sowas wie Fuck. Mhm. Ja, und dann sagst du, und das ist etwas Expressives, was auch angeht, was auch eigentlich eine Beleidigung ist. Ja, so ein bisschen so wie so ein Blitzschlag kann so ein Wort dann auch wirken. Und deshalb, da habe ich mir jetzt zunutze gemacht eigentlich dann, ne? Dass das dann irgendwie aus diesem Minimal, also Minimal Art, ne, kennt ihr ja, das ist dann der Versuch aus Sinnzusammenhängen auszubrechen, dann auch doch wieder irgendwie so ein Sinn reinkommt, aber der vielleicht nicht so, der ist nicht so einfach, also nicht so, sich so verbraucht so schnell, ne, wie bei der Pop Art Bang und deswegen, das hat sich dann so ergeben. Ich weiß nicht, da habe ich ja mit Computer auch gearbeitet anfangs und da habe ich auch Überlegungen gehabt, was ist denn in so einem Computer eigentlich drin? Und das sind Zahlen und Buchstaben. Und das war ganz am Anfang. Und dann habe ich dann mit den Sachen, die im Computer waren, gearbeitet. Und das waren halt nur mal Buchstaben oder Zahlen. Und daraus hat sich das, wie es halt so ist, entwickelt sich immer weiter. Man fängt mit irgendwas an und daraus folgt das eine und dann wieder das andere, dann vergisst man es wieder, dann macht man wieder was anderes und dann denkt man, was habe ich denn vor 20 Jahren gemacht? Ach, das ist auch ganz interessant jetzt gerade aktuell und so läuft das.
Das finde ich mega, vor allem auch, weil du dich ja irgendwie entscheiden musst, womit möchtest du dich jetzt als Künstler beschäftigen und es gibt so viele krasse Sachen und so coole Sachen und man kann irgendwie alles machen und wenn man sich hier umschaut, ist hier auch vieles, also du hast jetzt schon über die Raster, über die Grid Paintings gesprochen, über die Wortskulpturen, dann ist hier aber auch ganz viel Musik. Also du machst nicht nur Kunst, du machst auch Musik und beschäftigst dich mit ganz vielen Sachen. Wie machst du Ordnung in deinem Kopf? Oder ist das vielleicht sogar kontraproduktiv? Weil, keine Ahnung.
Ich finde es eigentlich gar nicht so unordentlich. Ja, das ist dem geschuldet, dass mich vieles interessiert einfach. Und ich sehe
Fluch und Segen, oder?
Also. Ja, für den, ich denke, dass wahrscheinlich muss das jeder für sich selber so entscheiden, wie er das packt, keine Ahnung. Also ich brauche das. Mir gefällt das, mich regt das an und ich mache mir da auch nicht Gedanken großartig, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Weil das sind wir wieder bei Freiheit oder was. Ne? Und dann, oder ob es U oder E ist oder was der Teufel. Also es muss mich irgendwie, also ich mache Unterscheidung zwischen ist anregend oder ist langweilig, vielleicht das, ja. Also im Grunde ist das, was schon in der Jugend zählt. In der Jugend, wenn du interessiert, ist es nicht, ob das Shakespeare ist oder Star Wars oder wie, sondern ob das langweilig oder unterhaltsam ist. Oder nicht nur unterhaltsam, sondern auch anregend. Ne? Von daher.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also von den Künstlern, die ich kenne, von den Ateliers, die ich gesehen habe, ist das hier schon fast ordentlich. Aber was mich bei dir wirklich immer wieder fasziniert, man merkt so diese, also man merkt deinen Stil, man sieht es wirklich raus. Jetzt haben wir die ganze Zeit von den Buchstaben gesprochen, also jetzt haben wir den großen Vorteil von Kameras. Also Fuck steht da. Sieht man's? Ja, ich zeige drauf. Fuck ist da. und das finde ich bei dir wirklich so faszinierend, weil die Sachen, die jetzt hier sind, sind natürlich kleinteilig, aber du bist, was auch wieder in den Sinn kommt, eben diese Großprojekte. Also das Bekannteste, deswegen auch den Tagesspruch, die Heimat, die unten am Mainufer steht, was Größeres ist.
Ja.
Und du hast es kurz mal angesprochen, Fassadengestaltung.
Ja.
Da sind ja auch riesige Dinge dabei. Und das ist eigentlich für mich so das beste Indiz dafür, dass du tatsächlich das, was du eben meintest, ein bisschen Ordnung oder du machst das, was dich interessiert. Und da scheitert man dann auch nicht an so einem Großprojekt, weil das jetzt gerade so aus einem so ein Hyperfokus kommt, sondern das wird durchgezogen. Also es ist das dass es mit Picasso im weitesten Sinne angefangen hat, ist es wirklich immer faszinierend, hier zu sein, sich das anzuschauen oder einfach zu beobachten, was du machst.
Ja, freut mich.
Ja, dieser Heimatbegriff, das ist ja auch was auf mehreren Ebenen, was du vorhin angesprochen hast, funktioniert. Also, dass man einerseits natürlich die visuelle Wahrnehmung hat von dieser Skulptur, wie sind diese Buchstaben zusammengesetzt, dass man erstmal vielleicht, auch wenn man das gar nicht kennt, erstmal rauskriegen will, was sind das für Buchstaben und was für ein Wort ergeben die. Und dann aber auch die Bedeutung hinter Heimat an sich. Du hast am Anfang schon angesprochen, deine Familie kommt aus Spanien. Du hast Namen genannt, Goya und Picasso und große Namen. Deine Werke sind gleichzeitig auch viel auf Englisch, aber auch ein bisschen multilingual. Wo ist denn für dich Heimat? Oder hast du mehrere?
Mehrere Heimaten. Ja, also Heimat ist für mich kein feststehender Begriff. Das ist eine Sache, die das ist auch das, was ich bei dieser Skulptur ja auch mit thematisiere oder bei allen Wortarbeiten auch so, dass der Sinn des Wortes oder was dahinter steckt, dass das immer wieder konstruiert werden muss, dass es nicht selbstverständlich ist. Ja? Oder was du unter Fuck verstehst, ist vielleicht was anderes, was ich unter Fuck verstehe. Oder unter Love. Ja? Das ist ja... Und das ist das eigentlich, was da mitschwingt. Ne? Dass das im Grunde ist, soll es so eine Art Irritation sein, nur mal über Begriffe oder Emotionen oder was auch immer einen bewegt, dann dabei nochmal in die Reflexion zu gehen oder Meditationsobjekte oder wie auch immer. Also es sind so Anschauungsmodelle, mit denen man halt dann arbeiten kann. Aber nochmal, was Heimat betrifft, das war ja einmal eigentlich ein Wort, lange Zeit, auch durch das Dritte Reich und so weiter, was ja schon fast, also zu meiner Generation, eher tabuisiert war schon fast. Das durfte man ja gar nicht benutzen. So ähnlich wie die deutsche Fahne irgendwo rumzuschwenken, das war ja das Allerletzte. Und eigentlich schade, weil es ja schon ein interessanter Begriff ist. Ne? Also gerade für mich jetzt, ich rede jetzt mal von mir jetzt, also weil das ist natürlich auch immer auch ein Thema, was ist denn als spanischstämmiger Mensch in Deutschland aufgewachsen und natürlich auch in einem Kontext, in dem man auch immer auch vermittelt bekommen hat, dass man halt nicht deutsch ist, sowas immer das jetzt sein soll. Und da ist es natürlich schon auch die Frage, ist auch wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, dass jetzt spanische Künstler mich so beeindruckt haben, weil es schon immer wohl mit der, auch unter anderem nicht nur mit den regelmäßigen Besuchen in Madrid zu tun hat, sondern mit so einer Art kulturelle Identitätssuche auch, ja, dass das dann einfach in jungen Jahren dazugehört, zu schauen, wie sieht meine kulturelle Identität aus, dass die dann bei mir natürlich auch irgendwie kulturell interessant war, weiß nicht, also das Real Madrid, das kann ja auch dann dazu dienen, für die kulturelle Identität. Bei mir war es halt jetzt eher die Kunst, ne? Von daher, aber Heimat, wie gesagt, ist schon ein komplexer Begriff, das kann man unterschiedlich, ich denke da, klar, gibt es dann diese, ich meine, man kommt da ganz schnell auf Plattitüden, wie so, Heimat ist da, wo ich mich verstanden fühle, da, wo ich aufgehoben bin, da, wo ich herkomme, da, also dieser ganze Kram und das ist auch alles richtig und stimmt auch, aber ich glaube, das ist nur ein Teil. Und da finde ich das so ein bisschen schwierig. Diese ganzen Sachen stimmen, aber da gibt es doch so viel mehr. Ja? Und das kann auch wandeln. Ich denke, das kann sich auch verändern. Das ist so, Heimat ist vielleicht auch eine Sache, an der man sein ganzes Leben lang arbeitet. Das ist wie so ein Ankommen. Wobei wir schon bei Sort of Homecoming wären, aber...
es ist genauso dieses hier, Heimat ist, wenn man sich angekommen fühlt. Yeah. Also das sind diese Plattitüden. Aber das ist, glaube ich, so das finde ich an dieser Word-Art, die du machst, eigentlich so faszinierend, weil das sind prägnante Begriffe. Und wir haben alle unsere Assoziationen damit oder irgendwie so der erste Gedanke, der in den Kopf kommt, aber sich dann damit auseinanderzusetzen. Also was ist Heimat für mich, was ist Heimat für dich? Unheimlich schwierig. Und das finde ich so sehr, also ich kenne das Geschimpfe über den gesamten Kunstpfad bei uns. Und dann bei der Heimat heißt dann da die rostigen Buchstaben oder sowas in die Richtung. Aber man merkt dann aber auch tatsächlich, das sind diese Kurzschlussgeschichten und keiner setzt sich damit auseinander. Also wer steht davor und denkt sich, okay, was macht das jetzt gerade mit mir oder was ist denn überhaupt meine Heimat? Und ist es wirklich einfach nur diese Plattitüde oder kommt da was anderes bei rum? Ich habe jetzt eben gerade entdeckt, anderer prägnanter Begriff, der versteckt sich da hinten so ein bisschen auf der Heizung. Ich vermute mal, es ist die Angst.
Nee.
Es ist nicht die Angst?
Nein.
Ah, dann.
Ach doch.
Oder? Doch. Also da hinten dran.
Auf der Platte.
Ich sehe nur ein ST. Das ist nämlich das nächste Bild, was ich von dir, also was immer wieder in den Sinn kommt. Ja. Genau. Du mit der Angst.
Danke für diese Präsentation.
Aber es ist genau dieses Bild. Wenn die Platten, wenn die gerade neu gedruckt sind, Mario steht da mit der Angst. Eigentlich dasselbe wie mit der Heimat. Das
sehe ich gerade. Das ist Prototyp.
Krass.
Von 2006. 2.10.2006. Wie gut, dass man manchmal sogar was da hinten drauf schreibt.
Ja. Aber das schlägt ja tatsächlich wieder in dieselbe Kerbe wie die Heimat. Also wir alle wissen irgendwie, was Angst ist. Wir wissen, was uns Angst macht. Aber sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde bei dem einfach allein zwei Buchstaben getauscht und schon ist es so irritierend, dass man da doch mal irgendwie drüber nachdenkt. Und das,
Das ist auch ein gutes Beispiel. Wie gesagt, habt ihr gesehen, 2006 ist das und keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich da drauf gekommen bin. Das ist halt, was weiß ich, da wird es vielleicht psychologisch, ich habe keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall, habe ich das gemacht und habe das dann irgendwo hingelegt und ich glaube bei der Corona-Kiste 2020. Dann ploppte es einfach auf. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also es lag da irgendwie rum und dann dachte ich, guck mal da. Und dann habe ich dann einfach das nochmal aufgenommen und habe dann auf diese Pappe, die da rumlagen, habe ich dann halt diese Buchstaben kombiniert. Ne? Die sind ja dann nochmal anders, weil das ist ja in einer Reihe.
Ja.
Und die anderen sind ja dann untereinander, ne?
Stimmt, das habe ich heute auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, das hat sich das in meinem Kopf einfach hinten festgebrannt. Ja.
Ich kenne nur das ich glaube, irgendwann hattest du auf Instagram das Reel, wo die Platten gedruckt sind.
Ach
das
so.
Ist so mit dieser alten.
Ah, okay, das war noch, da habe ich das ein Multiple. Da habe ich dann nochmal, das sind nochmal so postkartengroße Teile. In Bleisatz, so richtig bang.
2006 hast du das gemacht. Da warst du überhaupt noch nicht hier.
Nee.
Wo hattest du denn dein Atelier?
Ich hatte mal Atelier in Mainz, in der Waggonfabrik. In Mainz
also Mombach. Auch Industriekontext auf einer
Art. Auch Industriekontext, ja.
Warte mal, ist das da hinten, da in Mombach?
Mombach, da
bei der Kletterhalle.
Phoenixhalle. Ja,
genau.
Genau. Ja, okay. Das war eine ehemalige Panzerfabrik.
Krass. Und wie kam das, dass du dann hierher gekommen bist? Du bist seit 2009 hier im Altwerk, richtig?
Ja, seit 2009. Na ja, gut, dann musste ich dann da raus, weil das gab eine Rotation, da sollten andere Künstler dann rein. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und irgendwie wurde ich hier von der Stadtverwaltung, wir warten das, da gibt es da, na egal, auf jeden Fall haben die mich hierher verwiesen und dann, da habe ich dann gesagt, gucke ich mal da und dann war ich dann noch mal mit Dr. Kraus damals noch, der war ja dann auch so der Inhaber und da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Und ich glaube, war der Einzige irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja einer der Ersten.
Ja.
Bewohner hier quasi. Sagen.
Der Einzige. Genau.
Das ist ja total
Ureinwohner fast.
Wie war das denn so? Also hattest du eine Ruhe wahrscheinlich?
Ich hatte tatsächlich mal eine Ruhe. Das war eine totale Umstellung tatsächlich. Ne? Also
stimmt,
weil das war ja hier, ich war noch weiter hinten im C-Block. Das war auch schon komisch, da hinzukommen. Also es war wirklich, es war schon ein bisschen spooky tatsächlich.
Das war dann auch die Zeit, wo man vorne nicht einfach reinlaufen konnte. Das ist, glaube ich...
Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Das Altwerk hat für mich erst ganz spät an Bedeutung gewonnen.
Ja, man ist immer so vorüber. Ich habe das dann tatsächlich erst so aus dem Museumsführungskontext gehabt, weil ich dann den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen habe. Dann hat man sich erstmal ganz groß gefühlt, dass man vorne dieses große Tor aufmachen konnte. Ja. Und dann ist man hier über dieses wirklich menschenleere Gelände gelaufen. Mittlerweile jetzt... Man muss dazu sagen, heute ist auch, glaube ich, der Aufbau fürs Klassikertreffen. Mhm. Also könnt ihr mal irgendwie, wie wir hier aufnehmen. Deswegen fahren die, glaube ich, auch die ganze Zeit. Aber ich kann, ja, spooky.
Ja.
Und dann alleine, also wirklich
alleine. Das alleine, war für alleine. Mich natürlich ein Kontrastprogramm, weil ich habe vorher eigentlich nur in Künstlerhäusern, das heißt also, wo man einfach nebenan gekloppt hat und einen Kollege oder Kollegin hatte. Und da konnte man immer mal gucken, was die so treiben und sich mal austauschen und diese ganzen Sachen. Ne? Und das ist hier dann alles weggefallen? Also kam mir eher wie ein Mönch vor.
Und, das ist nicht so dein Ding.
Ich fand es erstmal komisch, aber ich fand es auch gut.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat es dir gut getan?
Ja, also mir hat es eigentlich dann, ja, hin und wieder, da muss man halt Leute dann halt einladen. Das ist nicht mal so niedrigschwellig. Aber grundsätzlich hilft es der Konzentration auch, wenn man dann einfach nicht einfach jetzt fliehen kann und dann zum Nachbarn. Und von daher, nee, habe ich mich dran gewöhnt. Fand ich jetzt im Nachhinein auch mal gut. Ja, wobei ich das immer noch als eine gute Sache finde. Und ich hatte ja dann auch, als das dann hieß, mit kulturellen Räumen für die in der Stadt und so, da war ich ja dann auch mit dabei bei der...
In der AG
da, genau. So ist es. Und da ist es ja auch mit eingeflossen, die Idee von einem Künstlerhaus mit Produzentengalerie etc. und Werkstätten zum Beispiel. Also es könnte, fände ich toll, im Moment sieht man ja auch, dass sich ja einiges entwickelt. Ne? Da gibt es ja jetzt auch einen kulturellen Schwerpunkt, nenne ich das mal sogar. Also nehme ich so ein bisschen wahr. Ne? Also dass da jetzt Rollwerk zum Beispiel belebt es ja total da vorne. Ja, und dass dann auch junge Leute hier reinkommen, ist ja super. Also und wenn man das dann, also das könnte man, das sieht man auch, dass das geht. Das gibt genug Leute hier auch, die da motiviert sind und sich engagieren und auch die Chancen nutzen würden und tun auch. Mhm. Und dasselbe könnte, wenn man das erweitert, jetzt die Volkshochschule drin, aber das habe ich, wie gesagt, das hatte ich ja, haben wir alles schon formuliert, in so einem Künstleratelier, wo ich dann nochmal... Da gibt es dann nochmal einen ganz anderen Drive, weißt du, wenn da so viele kreative Leute dann auf einem Fleck sind, ist nicht unbedingt immer einfach, aber es gibt da auch einen Drive, irgendwie was in die Stadt reinzubringen. Mhm. Also nicht nur im Atelier zu hocken und seine Bildchen zu malen, sondern das auch zu nutzen, wenn man auch eine Möglichkeit hat, Produzentengalerie Sachen da auszustellen, Performance zu machen, was auch der Teufel, was, das liegt ja oft an den Leuten, die das dann auch machen. Und wenn du das dann noch koppeln würdest mit einer Werkstatt, wie auch immer, dann gibt es ja dann auch so Synergieeffekte mit Volkshochschule. Ich meine, die machen ja auch kreative Sachen. Also es könnte was Geiles sein.
Ich glaube, es geht einfach langsam.
Ja, sehr langsam.
Aber was dann passiert, finde ich schon bemerkenswert. Also ich finde es vor allem bemerkenswert, dass du das ja alles beobachtest, seit das hier so passiert.
Sehen, ne?
Da kommen wir jetzt aber auch, finde ich, zu einem guten Punkt. Eigentlich haben wir jetzt schon sehr, sehr krass viel darüber geredet. Aber dein Lieblingsort in Rüsselsheim, der ist...
Ich weiß es noch.
Jetzt.
Der ist das Atelier.
Das ist das Atelier, genau.
Also wenig überraschend eigentlich auch.
Ja, wenig überraschend eigentlich. Wenn es nicht so wäre, dann ja dann.
Wie viel Zeit verbringst du denn hier?
Ja, so oft wie es geht. Ne?
Also, aber du hast schon ein Bett, sehe ich hier nicht.
Nein, das geht nicht. Also es ist schon getrennt.
Aber bist du jemand, der auch nachts arbeitet? Also der dann auch wirklich irgendwie
eher
so...
Eher weniger.
Okay,
also schon... Das muss dann schon sehr... Und da musst du schon sehr unter Druck stehen.
Schon genau. Geregeltes 9-to-5-Jobleben quasi.
Ja, ich muss mich schon so sehr strukturieren. Also der Vorteil ist, dass das Atelier nicht so weit weg ist von meinem Wohnort, sage ich mal, ist, dass ich dann auch wirklich dann sagen kann, okay, ich komme auch mal für 2 Stunden hierher. Mhm.
Das ist echt,
das war vorher in Mainz, da habe ich gesagt, das ist ja super, dann fährst du da 1 Stunde und bist 1 Stunde da, weißt du, also... Insgesamt 1 Stunde, dann das lohnt sich dann nicht, dann arbeitest du dann doch eher, machst du dann eher was zu Hause. Ja, und das ist dann doch was anderes.
Und du hast vorhin gesagt, du hast im C-Block vorher warst du, seit wann bist du jetzt wirklich in diesem
Seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren. Krass. Ja. Und ist es auch mal jetzt Zeit für Veränderung? Oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig räumliche Veränderung. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, es hier aufzugeben, weil du hast schon Premium-Lage, muss man hier sagen. Du hast aus dem einen Fenster den Blick auf diese Tragdachkonstruktion, auf diesen Stahlstreben. Da aus dem Fenster sieht man die Brücke zwischen den einzelnen Gebäuden. Es ist schon, also ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist.
Ich finde es gerade so schön, man merkt, dass du...
Dass ich vor kurzem eine Führung gemacht habe hier durchs Altwerk. Möglicherweise. Wer hat die gemacht? Jawohl. Das war so ein junger Typ. Genau. Also, kannst du dir vorstellen, nochmal irgendwie ganz woanders hinzugehen? Also aus dem Altwerk raus? Oder ist das auch ein Teil deiner Inspiration, die hierher kommt, aus diesem Ort?
Macht die Inspiration, ja. Ich finde es gut, hier zu sein, ne? Aber ich kann in die Zukunft gucken. Das ist aber eine Superkraft, die ich gerne hätte. Ob die nützlich ist, weiß ich nicht so genau. Aber von daher, also klar kann man alles Mögliche sich vorstellen. Ne? Also auch da bin ich dann erstmal offen. Aber ich fühle mich jetzt wohl, ich habe jetzt keine Pläne hier anderer Art. Also von daher. Ich kenne das, ich war vorher auch schon 10 Jahre da und 5 Jahre dort und ich bin schon ein beständiger Mensch. Mhm. Also ich mag es dann auch, wenn das alles eine Routine hat, also, und das ist so eine, ich bin bodenständig. Von daher müsste schon was aufploppen, wo mir richtig überzeugt, wo ich sage, das macht Sinn, mich da in die Richtung zu verändern. Ja. Mhm.
Ein voll ausgestattetes Künstlerhaus mit Werkstätten, mit anderen Kreativen und
muss ja Träume haben.
Das möglichst nah an der Wohnung.
Das wäre zum Beispiel was du. Oder du sagst, du stellst mit dem Ferrari vor die Tür, ist auch okay.
Ach, wir gucken mal, was wir tun können.
Dann fahre ich egal wohin.
Ich habe noch eine Frage zur Kunst, die mich interessiert, weil du vorhin Goya erwähnt hast, weil du vorhin Guernica erwähnt hast. Wie politisch ist denn deine Kunst? Oder trennst du das ganz strikt? Weil das ja schon Sachen sind, die dich beeindruckt haben, die auf jeden Fall irgendwie einen politischen Hintergrund hatten. Ja. Ist das was heute noch einfließt bei dir? Oder?
Das Wort politisch würde ich im Rahmen der Kunst sehe ich eher problematisch. Mhm. Also aber gesellschaftlich relevant auf jeden Fall. Und was auch eine Art von politisches Statement ist, ne? Aber dass man jetzt politisch ist mir dazu zu stark, würde ich mal sagen. Also dass es eine gesellschaftliche Relevanz hat, auf jeden Fall, hoffe ich. Also ich meine, ist schon auch ein Antrieb vielleicht, ja. Also, aber dass man, also die Vorstellung, dass man so la polar, weißt du, so, dass man nicht mal ein Bild und das ist es. Und das hat sonst nichts zu bedeuten oder sowas, ist nicht meins, sagen wir mal so.
Den Eindruck habe ich nämlich auch. Also die Ebene, auf der du arbeitest, finde ich schon sehr, sehr meaningful und sehr, ja, aber gut, das ist ja Kunst auch, ne? Also die soll ja auch was in dir auslösen und dich zum Nachdenken anregen.
Ja. Kann sie gerne machen.
Das ist schön, dass du dir
Ich finde es einen schönen Ansatz, weil wie oft. Ja, also Kunst macht immer irgendwie was mit dir und es ist auch perfekt, wenn man tatsächlich Kunstwerke schafft, wo jeder dann auch davor stehen kann und irgendwie irgendeine Regung oder irgendwas verspürt. Mhm. Aber ich weiß nicht, Kunst darf viel. Ja. Aber Kunst darf auch mal gar nichts. Ja. Also das ist so.
Zählt dir dazu, zu alles.
Eben.
Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall.
Für alle Leute vielleicht, die jetzt auch so ein bisschen dieses Atelier gerne mal sehen würden, du öffnest es ja manchmal, ne? Das ist noch nicht so lange her, da hast du deine eigene, ist es eine Kunstreihe, würdest du das so bezeichnen? Oder Veranstaltungsreihe?
Ja, das ist so eine Alternative zum offenen Atelier. Mhm. Damit hatte ich eigentlich immer Probleme, weil da kommt man sich vor wie so ein Affe im Affenhaus oder so. Sorry. Können andere Empfindungen haben, aber ich kam mir jedenfalls immer so ein bisschen vor, dass die Leute sich eher interessiert haben, wie lebt dieser der Künstler in seinem natürlichen Habitat, wie du gesagt hast.
Und, deswegen die Frage nach dem Bett.
Ja, also das ist nicht so meins, da habe ich mich nicht wohlgefühlt dabei. Aber ich fühle mich wohl, wenn Leute kommen und interessiert sind. Mhm. Und dann dachte ich, da brauche ich einfach einen anderen Kontext. Und ich muss auch nicht unbedingt ständig über meine Kunst reden, sondern einfach auch über Kunst von anderen Künstlern und Künstlerinnen. Und einfach als Anlass, als Atelier, als ein Punkt, als Kunstsalon habe ich das genannt, dann am Ende, den Kunstsalon-Gedanke aufgenommen, dass man sich dann einfach ungezwungen trifft, ja, interessiert ist an der Sache, die da gezeigt wird und sich darüber unterhalten wird, ja. Genau, und da mache ich das ab und zu mal, also regelmäßig, glaube ich, Corona kam ein bisschen dazwischen und zeigt dann einfach gerade Sachen, die mich interessieren.
Das heißt, du kuratierst quasi, was du an dem Tag, ist meist nur ein Tag, ne?
Oder? Der Kunstsalon ist so ein Tag und dann kann man dann nach Vereinbarung eine Woche dann, hat man auch die Möglichkeit, wenn man es halt nicht schafft, dann und sehr interessiert ist, kann man dann mit mir persönlich dann nochmal
exklusiv.
Exklusiv. Ich darf mal das gar nicht so laut sagen, ich soll alles zum Kunstsalon kommen. Nee, ist okay. Also gab es auch. Also kamen auch Leute so, das ist auch, die kommen dann in Gruppe, das ist auch intensiv und das macht ja auch Spaß. Also.
Und die Werke, die du zeigst, sind manchmal aus deiner privaten Sammlung oder leihst du die auch? Oder wie funktioniert das? Sind das Originale, sind das Drucke? Ist das so ganz unterschiedlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Also tatsächlich waren es die meisten, weil es einfach auch praktikabel ist, aus meiner eigenen Sammlung. Und ich hatte ja auch mal Quattro gemacht zum Beispiel, dieses Art Magazine, und da hatten die Künstler mir auch Sachen geschickt, die ich hier dann an Petersburger Hängung hier gehängt habe. Genau, und ihr. Und die letzten zwei halt die Antoni Tapies Lithografien Ausstellung. Genau. Die war aus der eigenen Sammlung tatsächlich. Und das war jetzt einfach so, weil ich war in Madrid mal wieder und habe dann die riesen Ausstellung von Tapies gesehen und der ist irgendwie, wäre jetzt 100 geworden oder was, und dachte ich, ach ja, den fand ich doch immer ganz toll. Und tatsächlich war es Anlass, auch mich wieder mit ihm mehr zu beschäftigen. Und ja, wie es halt so ist, manchmal sind diese Leute ganz wichtig für einen und dann, ja, dann zieht man weiter und dann gehen die so ein bisschen verloren. Nicht ganz, aber die sind halt irgendwie dann nicht mehr so wichtig. Und dann auf einmal, ach Mist, der ist ja, da siehst du die Sachen wieder neu und noch sogar noch besser. Also ist ja, das finde ich immer ganz gut, wenn du das dann denkst, ja, das hat noch Power, das Zeug. Und dachte ich, ach Gott, dann mache ich mal eine Hommage an den guten Meister Antoni Tapies. Und dann war das, und ich glaube, die erste Kunstsalon oder der zweite war Daniel Richter und Anastasi, so ein amerikanischer Konzeptkünstler. Das war auch ganz spannend, die mal nebeneinander zu hängen, aber auch aus der eigenen Sammlung tatsächlich.
Ich finde das so cool. Stell dir vor, du hast einen Job, wo du einfach jeden Tag so neu entscheiden kannst, oh, damit möchte ich mich jetzt mal wieder richtig befassen. So. Und dann kannst du dich damit beschäftigen. Und daraus kannst du dann auch Inspiration ziehen für das, was du selber machst. Also ich habe, glaube ich, in meinem Kopf noch eine sehr romantisierte Vorstellung vom Künstler-Dasein, vom Künstlerinnen-Dasein. Gibt es Momente, wo du frustriert bist oder dir denkst, oh, diese scheiß Kunst, ich will es nicht mehr machen, oder bist du einfach immer happy mit deinen künstlerischen Entscheidungen? Deine Lebensentscheidungen will ich nicht beurteilen und musst du auch nicht beurteilen. Aber also stößt du auch manchmal, hast du so eine Blockade manchmal oder kommt das eher selten vor?
Es gibt da Momente, wo es dann halt wirklich schwierig wird, ja. Also es ist ja nicht so, dass es einfach so dahin fließt alles, ne?
Das in meinem Kopf ist das nämlich so oft.
Also gibt es dann schon auch Sachen, die dann einfach nicht so funktionieren. Manchmal, da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss sich dann irgendwie auch wieder befreien von Vorstellungen, die man dann schon pflegt, sag ich mal, und die muss man sich einfach davon auch mal befreien und sagen, okay, oder auch akzeptieren, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren oder nicht gehen, und dann muss man dann einen anderen Weg finden. Das hat, ich sage mal, Kunst hat damit Spaß wenig zu tun eigentlich, tatsächlich. Also es ist dann schon, wenn du an den Punkt...
Arbeit.
Es ist schon Arbeit, genau, und wenn du dann das Endprodukt hast, dann hast du Spaß in dem Sinne, dass du sagst, okay, jetzt, das ist jetzt irgendwie zum guten Ende gekommen, für erst einmal. Das ja, aber der Weg kann auch Spaß machen. Also aber manchmal kommst du an einem Punkt, wo du dann denkst, boah, jetzt mache ich da noch weiter oder schmeiße ich Müll, ne? Also, naja, also, das ist nicht...
Fällt dir das denn schwer, sowas in den Müll zu schmeißen? Weil
ich ja alles sammle. oft werfe ich es irgendwo in die Ecke oder was, ja, und hoffe, dass es vielleicht in 10 Jahren wieder dann gut ist.
Genau, dann taucht es wieder auf.
Ja, weil das ist ja oft so, ne? Also manchmal denkst du, boah, wie geil ist das denn? Und nachts und dann kommst du am nächsten Tag wieder und denkst, boah, naja, okay, war besser in der Erinnerung, oder? Und umgekehrt, ja, oft ist es auch so, du denkst, buff, das ist ja oft so bei Sachen, die neu erscheinen oder fremd erscheinen, ist man ja nicht anders als der Betrachter zum Beispiel. Mhm. Also, boah, das kenne ich gar nicht, das ist ja mir total fremd, das muss ich erstmal ablehnen. Sind wir schon wieder bei den Wahlen irgendwo, aber egal. Dauert es halt so eine Zeit, bis man sich dann irgendwie damit angefreundet hat oder dann überlegt hat, warum finde ich das eigentlich so scheiße da? Ne? Und dann ist es entweder bewahrheitet sich das, dass man sagt, okay, deswegen ist es auch wirklich scheiße. Oder ich sage, naja, wenn man es so von einem anderen Blickwinkel anschaut, könnte ja was dran sein, da könnte man was mitmachen. Ne?
So. Kommt sowas häufig bei dir vor? Oder?
Es kommt schon regelmäßig vor. Okay.
Wo ist der Stapel mit, was dabei rumgekommen ist? Oh,
die Wiedervorlage.
Versteckt.
Oh Mann. Ja, Ehrlichkeit, ne? Darauf, wollen wir darauf einen trinken vielleicht?
Wir können gerne einen trinken. Ich den da. Das ist so, also...
Das ist ganz komisch.
Also ich glaube, im Video werden wir es rausschneiden, oder das ist, glaube ich, nicht das Highlight daraus, aber für diejenigen, die uns nur Audio zuhören, wir machen nachher mal ein Bild vom Setup, das ihr versteht. Ich glaube...
ich habe das schon fotografiert, natürlich.
Das hast du schon fotografiert. Ja. Aber ich bin noch verwirrter als normal.
Du musst jetzt zwei Sachen
bedienen. Ich habe jetzt noch mehr Knöpfe.
Ja, das ist gut für Multitasking.
Das ist sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf was zu trinken.
Genau.
Vielleicht löst es die Blockade mit den
Knöpfen. Du hast was mitgebracht und dazu musst du dich erheben.
Ich muss an den Kühlschrank und muss irgendwie gucken, wie ich das in diese kleinen Gläser kriege.
Ich finde das ja hier irre inspirierend. Also weil es auch ein echt großer Raum ist, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen. Wir müssen gleich nochmal drüber sprechen, wie viel hier vielleicht auch schon drin war, weil ich habe gestern erst in einem Gespräch wieder mitbekommen, dass im Altwerk ja wahnsinnig viele so Schätze begraben liegen. Also da sind da teilweise irgendwie noch so Originallack, so Samples quasi von den Lackiermustern vom Manta oder so zum Beispiel. Und, oder irgendwelche Zeichnungen, technischen Zeichnungen, das liegt ja alles hier noch. Und das wäre vielleicht meine unnütze Superkraft, irgendwie durch Wände gehen. Also die wäre vielleicht gut. Aha, alle unnützen Superkräfte sind irgendwie auch ganz gut, glaube ich. Aber da denke ich, das würde ich gerne machen. Ich würde gerne mal, oder so eine Stunde, man kann sich das vielleicht auch erkaufen, weiß ich nicht, eine Stunde hier legal durchgehen. Vielen Dank. Okay, wir haben jetzt hier unsere Getränke.
Es hat...
Ja, du kannst dich gleich bereit machen fürs nächste Knöpfchen. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Aber.
Ich mag das ja total gerne.
So. Ja, du
bist ein Shot. Es ist tatsächlich ein kurzer. Es ist ein besonderer kurzer. Prost.
Cheers, schön gekühlt.
Wir gehen jetzt mal so ganz.
Das muss man mal filmen.
Kannst
ne?
mal alle durchgehen. So,
jetzt kannst du der Kamera mal zuprosten. Stella. Und ich, so.
Ja, ich bin gespannt. Ich weiß ja, was es ist, aber...
Trinkt man einem abkippen oder...
Nee, das wird nicht. Nice. Ich liebe das. Fantastisch.
Das hat auch was mit dem Lifehack.
Genau.
Mit dem
Lifehack. Den besprechen wir jetzt.
Das ist auch gut nach einer Party-Nacht.
Erzähl mal was.
Stimmt, es ist...
dein Lifehack, das ist doch Elektrolyte auch.
Elektrolyte, es ist isotonisch, es ist Säure und es ist gut.
Was ist es? Genau.
Also, wenn man Sportler ist oder sich sportlich betätigt, auf jeden Fall ein Muss. Das ist einfach das Essiggurken-Sud, ne?
Das ist das aus der kleinen Gürkchen aus dem Glas.
Aus dem Glas, genau.
Ich habe das nämlich gelesen im Fragebogen und dachte so, healthy, so eine Karaffe mit einfach so Leitungswasser mit irgendwelchen Gurkenscheiben drin oder so. Nee, hier sind keine Gurkenscheiben, hier sind so die eingelegten Zwiebelchen noch in meinem Shotglas. Also das ist wirklich das Gurkenwasser. Und ist das schon eine Menge, die ausreicht? Oder trinkt man das danach oder davor?
Ich weiß nicht, gibt das so bei, so wie, ich weiß nicht, da gibt es 10 Milliliter auf pro Kilo, was man wiegt. Habe ich irgendwo mal gehört.
10 Milliliter pro Kilo?
Da kannst du schon ein bisschen...
Boah, das ist viel.
Oder? Vielleicht wäre es auch noch 1 Milliliter, ich weiß es nicht. Es gibt, da muss man nochmal nachlesen. Ich trinke einfach so viel, wie ich mag.
Ja, viel hilft viel.
Viel. Manchmal reicht auch schon diese Menge.
Aber isst du die Gurken auch? Magst du die auch?
Oh, ich esse gerne Gurken tatsächlich.
Auch, ich esse auch sehr gerne Gurken, aber eigentlich auch nur die kleinen...
Cornichon.
Ja, die Cornichon, genau. Die esse ich total gerne. Die finde ich gut. Aber auch nur die von der Markenfirma. Es wird jetzt langsam ein bisschen besser, weil ich auch viel mehr Bio haben will. Aber,
das ist eigentlich die perfekte Steilvorlage für mich. Hast du dich mal durchprobiert? hast du Empfehlungen, die man abgeben kann?
Was, nein, das darf man doch hier nicht, ne?
Oh doch, wir dürfen alles.
Ich kann jetzt einfach sagen, Spreegurken finde ich gut.
So die originalen?
Spreegurken finde ich gut, egal welche Marke. Aber stimmt zwar nicht ganz, aber ich weiß nicht, ich kenne sie auch, ich kann es mir auch nicht merken. Auf jeden Fall Spreegurken.
Okay, also
ich kann es mir so 100% vorstellen. Es gibt ja so Lebensmittelentwickler und alles Mögliche. Okay. Ich glaube, allein für diesen Sud in Essiggurken, das ist eine Wissenschaft für sich.
Auf jeden Fall.
Da haben viele Köpfe dran gearbeitet, um den Originalmarke XY-Geschmack
auf jeden Fall. Die unterscheiden sich schon auch. Also ich finde, das schmeckt man schon. Und für mich müssen die auch aus dem Kühlschrank kommen, weil sonst sind die nicht so knackig. Ja. Das brauche ich dann schon.
Ja. Also ich finde auch, Gurken müssen knackig sein, auf jeden Fall.
Ja. Und was ich gar nicht verstehen kann, auf so Hochheimer Markt zum Beispiel, gibt es ja immer diesen Gurkenstand und dann kaufen sich manche Leute so eine Spreewaldgurke, so auf die Hand, wie ein Crepe. Das verstehe ich nicht. Das finde ich ganz befremdlich. Aber gut, whatever floats your boat.
Im besten Fall noch so eine Serviette eingewickelt.
Ich weiß gar nicht, wie man die trägt, wie man die kriegt. Kriegt man die auf einer Gabel wie so eine Wurst? Ich habe keine Ahnung.
In der Tüte, so Pommes-Tüte mäßig. Dann läufst du über den Markt und...
Genau.
Ja. Am besten in der Kleinmarkthalle kannst du die auf der einen Hand nehmen und auf der anderen kriegst du die Fleischwurst.
Ja, aus dem Fass. Also die Fleischwurst nicht, aber die Gurke.
Passt jetzt keine Hand frei mehr fürs Bier, aber ist
ja
egal.
Das macht nichts. Das ist ja eh kontraproduktiv mit dem Gurkenwasser und so. Aber bist du jemand, der so Muskelkrampf betroffen ist? Also bist du Sportler?
Nee, gar nicht tatsächlich.
Weil du das so angeteasert hast. Okay, gut, haben wir das auch aufgedeckt. Sehr schön, sehr schön. Oh Mann. Ich muss noch kurz backcirclen zu Rüsselsheim. Du hast gesagt, wenn du jemanden beschreiben musst, wie Rüsselsheim für dich ist, dann hast du geschrieben, es ist vielfältig.
Ja.
Ist das so multiebenenmäßig oder hast du da was ganz Bestimmtes im Kopf?
Ja, im Ganzen, ne? Also die Bevölkerung ist vielfältig. Und
du bist ja kein Rüsselsheimer, gell?
Ich? Doch. Oder? Also ich bin in Flörsheim geboren und bin eigentlich hier aufgewachsen.
Aber irgendwas hast du auch mit Nauheim zu tun, oder?
Da wohne ich jetzt, ja. Schon länger.
Okay, also... Hast alles mal mitgenommen quasi.
Regional bewandert hier.
Okay, das heißt, du würdest dich schon selbst als Rüsselsheimer auch bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, und ja gut, also die Vielfalt lässt sich dann wahrscheinlich auch nicht leugnen. Und das ist das, also ich finde, das ist ein sehr neutraler Begriff irgendwie,
Vielfalt. Ja, der ist natürlich auch total trendy, ne? Vielfalt und so. Ne? Also Vielfalt ist ja im Moment, Diversity und so. Aber nee, es trifft es ganz gut. Also wie gesagt, du hast hier alle möglichen Kulturen, du hast, auch wenn du jetzt guckst, die Stadtteile sind auch total unterschiedlich und so, also du hast dann den Rhein da unten, den Main da unten.
Beinahe wäre es Rhein gewesen.
Was dich da entfaltet, das hat auch eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du jetzt, was weiß ich, in den Ostpark gehst, in Haslo-Nord.
Das stimmt, das ist schon auf vielen Ebenen eigentlich.
Es gibt Stadtteile, wo man denkt, da gibt es Bedarf, dass das mal entwickelt wird wieder. Ne? Die Gebobau macht da hier und da auch mal wieder, renoviert ja ein Kram, was da eigentlich ganz gut ist. Das tut dem Stadtbild auch ganz gut. Aber da gibt es natürlich jede Menge noch zu tun. Ne? Aber mir fällt das schon auf. Wie gesagt, ich wohne ja nicht mehr hier, aber wenn ich hier so durchfahre, also dass da schon einiges schon gemacht wird, aber auch noch einiges ansteht. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also Vielfalt im Sinne der Vielfalt der Möglichkeiten auch. Also wir sind wieder beim Altwerk zum Beispiel. Ja, aber man muss es nicht nur darauf beschränken. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, was geht sonst noch so. Wir haben das Stadttheater da, dieser Treff und so. Das ist auch die Frage, wie sich das da weiterentwickelt. Also es sind noch ganz viele Fragen offen, die ich jetzt aber jetzt nicht unbedingt negativ belastet sehe, sondern das kann ja auch eine positive Anlass sein, ja. Sachen zu verändern, nicht nur, aber Veränderung ist ja auch immer so eine Sache, die wird nicht gern, ist ja auch, sieht man ja auch in, bei diversen Wahlen oder so, dass ich glaube, dass Veränderungsmüde oder Veränderungsängste, die muss man auch erstmal auch ernst nehmen und muss man auch irgendwie gucken, wie nimmt man die Leute alle mit, ne? Am besten so mit, dass sie selber auch kreativ dabei mitwirken.
Ja, ich glaube, Partizipation ist ein großes Thema. Ja. So. Gerade auch hier in der Stadt. Glaube ich, ja, dass viele sich einfach ausgeschlossen fühlen von vielen kulturellen Sachen. Ja, und wie kriegt man die Menschen so dazu?
Weil die Zugänge vielleicht auch nicht da sind oder da gewesen sind, weil das hatten wir jetzt, glaube ich, schon mehrmals hier im Podcast, diese Beobachtung, dass sich gerade so in den letzten Jahren einiges getan hat. Mhm. Also viel mehr Vernetzung stattgefunden hat, viel mehr Projekte auch gestartet worden sind und die auch irgendwie ein bisschen präsenter laufen, weil wir hatten vor ein paar Tagen, vorgestern war es, Stadtführungen und sowas gemacht. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer wieder erzähle. Rüsselsheim ist nicht so von einem Kern aus gewachsen und dann größer geworden, sondern man hat irgendwie so diese einzelnen Stadtteile entwickelt, die für sich existiert haben. Also es gab wenig Grund, den dicken Busch zu verlassen, um jetzt nach Hasloch Nord zu gehen oder sowas. Mhm. Und das rächt sich heute, was aber dann auch wieder in dieser Vielfalt, also jeder Stadtbezirk, jeder Stadtteil hat seine eigenen Macken, seine eigene Kultur oder seine eigenen Ecken und das macht diese Stadt tatsächlich wahnsinnig faszinierend. Und das irgendwie aufzugreifen, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, weil man, egal wo man das macht, man kommt von außen. Also ich habe es immer gerne versucht, irgendwie mit Performance-Kunst oder mit so Aktionen mal nicht die Innenstadt zu bespielen. Dann habe ich im dicken Busch auf einer Leiter gesessen, habe Texte gelesen. Und da haben Leute geschaut und haben sich Leute auch dazugesetzt. Also das, der Bedarf ist da und das muss halt was gemacht werden. Aber da braucht es dann immer die Leute, die dann auch vorgehen.
Wie machst du das denn? Findest du denn Zugänge? Du machst das ja auch. Also du hast ja vorhin gesagt, du bist auch im... Ja, du arbeitest auch mit der Jugendförderung zusammen und deine, was hast du gesagt, soziale Plastik?
Ja,
soziale. Genau. Wie findest du denn Zugänge oder ist das überhaupt nötig? Und also das ist einfach eine Frage, die mich auch so persönlich natürlich total umtreibt.
Also ich bin tatsächlich jetzt zu meiner Schande vielleicht auch jetzt nicht so aktiv, jetzt so wie du zum Beispiel, dass ich jetzt in den Stadtraum gehe und irgendwie da versuche, mich da einzubringen. Ne? Also
ist auch Typsache.
Es ist auch, glaube ich, das Sache von dem, was man macht.
Also ja, das sowieso auch. Ja.
Eine Galerie oder eine Ausstellung braucht Räume. Und dann ist die Frage, gibt es vor Ort einen Raum, den man dann auch für sowas nutzen kann?
Sagen wir mal, Brüssel ist schon interessant auch, ne, aber ich versuche mich jetzt nicht nur auf Rüsselsheim zu fokussieren, weißt du? Das ist auch so eine Sache, wo ich dann denke, ich muss auch über den Tellerrand hinausgucken. Und dann kann man auch wieder was reinholen auf den Teller. Ja. Weißt du? Sich nur jetzt hier so zu verausgaben, weiß ich, ist jetzt nicht so mein, das finde ich jetzt nicht so reizvoll, sagen wir mal so. Und ich meine, ich habe ja jetzt was vorgelegt mit diesem Heimatskulptur und es hat ja auch ein bisschen anscheinend für Wirbel gesorgt oder was. Auch wenn es erstmal recht oberflächlich auch um andere Dinge ging, glaube ich, als um das Ding an sich.
Es ging um Geld.
Es geht um Geld, genau.
Kunst muss schön sein, darf nichts kosten.
Darf nichts kosten, ja, genau.
Natürlich.
Ja, und wie gesagt, dann mache ich dann diese Kunstsalon-Geschichten, also eher so kleine Sachen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und in die Richtung was zu machen. Aber ich sehe auch jetzt diese Sachen jetzt, das wird dann, das sind wirklich auch vielleicht noch andere Leute auch nochmal mitgefragt. Das kann man nicht alles den Künstlern oder kreativen Menschen jetzt irgendwie sagen, jetzt müsst ihr mal gucken, heile Segen klar. Oder sowas. Das funktioniert nicht. Da sind wir auch schon in Richtung, was kann man sozial machen? Da gab es auch die soziale Stadt in dicken Busch, die ja dann damals, die gibt es jetzt ja nicht mehr, diese Projekte, die dann aus der Bevölkerung heraus dann halt auch dann motiviert und auch unterstützt. Ja. Das ist ja eigentlich finde ich eigentlich eine spannende, auch eine schwierige, also ein dickes Brett auf jeden Fall. Und das kann man nicht sagen, nur Geld alleine reicht dann auch nicht. Dann ist dann auch wirklich sind Konzepte gefragt und sind auch wirklich die Leute vor Ort gefragt. Und das ist eigentlich das Schwierigste dann überhaupt, die dann irgendwie aus ihrer Lethargie oder Desinteresse oder was immer das dann ist, dann irgendwie rauszuführen und zu sagen, hier, wir machen was Tolles da und beteiligen uns und machen gemeinsam irgendwie unseren Stadtteil schön oder was auch immer.
Ja.
Ja. Ach ja.
Kommen wir jetzt hier nochmal so ein dickes Brett zum Schluss.
So ein dickes sogar. Brett also, zum Schluss.
Aber wir haben noch gar nicht Schluss.
Wir
haben
nämlich noch wir können ein bisschen
Musik auf dem Teller.
Wir können Musik machen.
Mit der können wir uns mal beschäftigen heute.
Jetzt.
Genau, wir haben nämlich, glaube ich, korrigiere mich, aber wir haben zum ersten Mal von dir einen Song, der Song von dir ist zum ersten Mal was von den Beatles. Oder hatten wir schon was von den Beatles?
Hatten wir was von den Beatles? Ich habe es vorhin in unsere Liste eingetragen und ich habe auch überlegt, aber ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Queen hatten wir.
Mhm.
Hatten wir.
Und dann hast du auch noch so einen Song mitgebracht, den man nicht so oft hört. Also ich... Klar, kennt man, aber es ist nicht so ein Banger wie Yesterday oder so, was mal so rauf und runter gespielt wird, sondern du hast was anderes mitgebracht.
Ja, ich habe Strawberry Fields mitgebracht tatsächlich.
Strawberry Fields forever. Genau.
Es Let me take you down.
Zum ersten Mal möchte jemand singen. Ja, du kannst das gerne weiter.
Nothing is real and nothing to get hung about.
Wie schön. Spielst du gern selber Beatles oder singst du einfach gern oder hast du einen Bezug zu dem Lied?
Ja, also ich bin totaler Beatles-Fan tatsächlich. Ja. Und Strawberry Fields ist ein super Pop-Song, finde ich. Der ist nie langweilig, den kann ich immer hören. Die Stimme von John Lennon ist einfach genial, die Instrumentalisierung ist top. Auch dieses Rückwärtslaufen von Gitarren und so, also alles sehr innovativ für damals. Und immer noch klingt der frisch und knackig, der Song. Und der Text ist natürlich auch überragend. Dieses bisschen Absurde, aber auch dieses Nothing is real, nothing is to hang about. Ne? Also nichts ist real und man muss sich über nichts aufregen. Ne? Also das ist irgendwie so. Ja, und dann das eine ist dann Let me take you down. Also man will die Gesellschaft zum einen, zum anderen hat man diese Isolation oder dieses Ich bin für mich und keiner kann Kontakt mit mir aufnehmen oder was auch immer. Das steckt ja so in diesem Text da so drin. Also diese Ambivalenz da fand ich dann...
Ja, passt gut.
Hat mir auch gut gefallen. Also im Grunde für mich ein ganz runder Song, einer der besten Songs von den Beatles sowieso. Also meiner Meinung nach.
Mega cool. Ist das die Musik, die du machst auch? Also hier stehen Gitarre, ja, Schlagzeug?
Ja. Ich sage ja, ich mache keine Musik, ich mache Krach. Also ich lade mal Leute ein und dann sehen wir mal, was da sich daraus entwickelt. Ne? Also ich habe so ein Faible für, ja, in der Richtung, wie immer so ein Krautrock, also Ken und so weiter, immer so eher lange Sachen, einfach jamme ich eigentlich nicht. Ich mache keine Coverband-Kram mehr oder sowas. Das ist dann, wir spielen dann einfach drauf los, dann geht es immer in die Richtung Endlosschleife. Wir müssen dann irgendwann mal aufhören, bis die Finger wehtun oder sowas.
Wie schön. Das finde ich cool.
Und dann, in so eine Trance kommen. Also find durch Repetition cool. Und so. Und das, wir haben es halt viel von Krautrock auch kennt.
Mega. Ja. Finde ich sehr cool.
Und dann wird es manchmal ein bisschen zu laut am Ende. Aber genau so.
Schön, sehr guter Song. Hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm einfach auch. Also
ich finde es jetzt einfach nur spannend, dass wir jetzt 34 Folgen gebraucht. Also wir hatten das gleich bei Dennis schon mal, dass es irgendwie ein paar 20 Folgen gebraucht hat, bis die Ärzte auf der Liste sind. Jetzt haben wir nach 34 Folgen zum ersten Mal die Beatles.
Naja.
Also ich glaube, also ich habe...
Nur die Stones.
Die fehlen tatsächlich.
Die fehlen auch, aber die mag ich nicht so gerne. Also nicht, dass ich jemandem was vorschreiben möchte. Also von mir kommt der Song dann jedenfalls nicht. Das kann ich schon mal sagen.
Was hast du heute
mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, was das thematisch so ein bisschen aufgreift, den Songtitel. Ich habe mitgebracht Prince und Raspberry Beret.
Oh ja.
Ja. Mhm. Passt so in die Fruchtschiene so ein bisschen rein.
Total Beatles-Song.
Und ist ein, ja, also es ist ein total cooler. Also ich finde den Song total toll und finde es immer schön zu sehen, auch für andere Leute, dass Prince mehr ist als Kiss.
Prince ist absolut der König, ja.
Ja, also auch künstlerisch irgendwie eine Persönlichkeit und also schätze ich als Künstler total wert und den Text finde ich auch total charmant und spannend und musikalisch finde ich es auch sehr schön. Also es ist ein cooler Song und wir haben jetzt Erdbeeren und Himbeeren und das finde ich auch auf eine Art sehr niedrigschwellig nett.
Was hast du dabei? Und ich grätsch komplett ja, dagegen.
Auch
und,
okay. Hast du keinen Song mit Brombeeren oder Melonen?
Nee, ich habe einen mit viel Elektronik.
okay.
Und zwar setze ich heute auf die Liste Ride von Look Ma No Computer.
Oha.
Es ist ein Brite. Mhm. Und der quasi Solokünstler. Und das Geile ist, wenn der auf Live-Konzerten ist, der hat so einen riesen Schrank selbst gebaut mit Synthesizern, mit Verstärkern, mit allem Möglichen. Also da ist eine riesen Wand an Kabeln und er steht da wirklich alleine und setzt dann seine Songs zusammen. Und was es noch so viel sympathischer macht, wenn er dann auch in den Songs singt, man merkt dieses Britische raus und er hat so eine punkige Rausschrei-Kröll-Stimme dabei und ist sehr schön anzuhören. Es ist melodisch, aber es ist auch so, wenn man mal gerade so Dampf rauslassen muss. Einfach gut. Das laut anmachen und bisschen Elektro, bisschen schreiende Briten. Yeah. Der sieht auch sehr, mittlerweile hat er sich so die Haare auch so komplett im Wild und an alle Richtungen. Ach, könnte unser Alter sein.
Ach, so jung noch.
Ja. Also wie gesagt, look mal an der Computer. Vor allem die Live-Auftritte, weil dann teilweise sich auch so ein Publikum aus so ein paar irgendwie, dann steht er da und konstruiert dann während live auf der Bühne irgendwie aus dem Nichts diese Melodie zusammen. Und es ist einfach nur faszinierend, wenn das, ihr müsst, also diese Riesenwand, also alle, die irgendwie mit Synthesizer Musik machen, die haben, wenn sie es wirklich ernst nehmen, tatsächlich so eine riesige Wand vor sich mit mehreren Kabeln und allein zu wissen, wo muss ich jetzt was stecken, damit der Ton mehr so ein bisschen wawa macht oder ist
mehr. Also es ist ein ehrlicher Elektrokünstler.
Es ist ein ehrlicher Elektrokünstler. Mhm. Und es ist auch keine Elektromusik, wo man utz und wir hatten es in der letzten Folge mit Scooter. Mit Always Looking on the Bright Side. So Elektro ist es nicht.
Okay.
Guter Elektro.
Klingt spannend. Techno, hey, wenn ihr noch Zeit habt hinten dran, könnt ihr noch was von Sleaford Mods spielen. Tweet, tweet, tweet. Das finde ich auch gut. Das passt dann, glaube ich, dann noch. Macht das vielleicht noch.
Nee, als Backup-Song.
Als Backup-Song.
Du hörst auch viel Musik hier in deinem Atelier, oder?
Ja.
Also da hinten steht der Plattenspieler.
Ja, hab ich schon Musik gesehen. Ist schon so meine Leidenschaft tatsächlich. Ich kaufe sogar Vinyl noch.
Also das ist ja sowieso irgendwie, das ist ja so krass beliebt momentan. Ich bin richtig traurig, dass ich keinen Plattenspieler zu Hause habe, ehrlich gesagt. Weil ich bin schon jemand, der sich auch hinsetzt und einen Tee macht und dann auch wirklich mal irgendwie sich Zeit nimmt für Musik. Weil ich weiß genau, mein komisches Streaming-Abo, das ist toll für, was weiß ich, Autofahrten und Fahrradfahren und auf dem Ohr einfach irgendwas zu haben. Aber wirklich aktiv das zu hören, ich klinge wie so ein Millennial, aber es ist einfach so.
Wir hatten dieses ganze Gespräch mit Elmar in der Folge.
Ja, genau,
also mit dieses Elmar. Musik, genau, Musik dem Sinne zu arbeiten, dass man die Platte nimmt oder erstmal die Auswahl trifft, auflegt, Tempo einstellen, alles Mögliche.
Tempo einstellen.
Ja, ist doch bei manchen.
Kannst auch schneller abspielen, auf jeden Fall.
Ja, es ist, glaube ich, ein To-Do für uns. Plattenspieler.
Hast du keinen bei dir zu Hause?
Ich habe keinen, ich habe auch keinen
Plattenspieler. Du hast ja allen möglichen alten Ferts, aber kein Plattenspieler.
Ich habe eine Schreibmaschine, aber die.
Die kann keine Vinyl abspielen.
Du könntest mal.
Oh Gott. Nee, aber das stimmt. Wir müssen mal vielleicht beim nächsten Flohmarkt ein bisschen umschauen. Ja.
Plus den Platz, den man dafür braucht, ja.
Ja.
Das ist eine andere Problematik. Aber das mit Sammlungen sowieso. Egal, wenn du was anfängst, zusammen auch Bücher oder Platten oder Kassetten.
Irgendwo muss das Zeug halt hin, ne?
Platten haben noch den Vorteil, die sind ein bisschen flacher.
Die sind schmal und die haben schöne Cover, die sind
aus
Papier, das finde ich auch mal ganz toll.
Hast du eine große Sammlung oder?
Ja, sind schon einige.
Sind die alle hier oder sind die bei dir daheim?
Die sind größtenteils bei mir daheim. Ich habe hier nur eine ganz kleine Auswahl. Die nehme ich mir immer mit, wenn
so stimmungsabhängig? Oder also ist es so, dass du dir morgens denkst, heute arbeite ich da und da dran, dazu passt die und die Musik? Oder ist das einfach...
Nee, gar nicht. Oft ist es so, ich habe gerade eine neue Platte gekauft und die will ich mal hören. Und dann nehme ich sie halt
mal mit. Wo kaufst du die? Hast du da einen Plattendealer deines Vertrauens?
Nee,
oder?
Also nee, das ist eine Sache, da nehme ich mir leider nicht mehr die Zeit zu, in Plattenläden zu gehen. Das heißt, das ist wirklich mehr Kulpa, weil es ziemlich geil ist eigentlich. Aber dadurch, dass das jetzt dann auch immer verbunden ist mit irgendeiner Fahrt nach Frankfurt oder Darmstadt oder was auch immer, ist es jetzt wirklich so, dass ich das dann einfach online stelle. Ja. Entweder beim Label direkt oder...
Immerhin. Das ist noch das Löbliche daran.
Ja. Ich kriege immer so Werbung von JPC, dieser große Musikhandel quasi. Und da sind Vinyl im Versand immer kostenlos. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. So. Ja. Also da kann man das wahrscheinlich auch noch machen. Ich finde so Plattenläden auch total spannend. Ich habe immer Angst, da reinzugehen, angequatscht zu werden. Und ich suche ja gar nichts Bestimmtes und ich habe auch gar keine Ahnung. Und dann das dann so aufgedeckt zu kriegen, da habe ich irgendwie ein bisschen noch Respekt vor.
Ja, aber ist es vielleicht... Versuch, gehst mal rein, wirst angesprochen und sagst dann, nein, ich will das Feeling haben.
Ich finde zum Beispiel in Mainz in der Altstadt gibt es einen echt schönen Plattenladen da in der Augustinerstraße. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht ist das mein To-Do für bis zum nächsten Mal. Da rein, nicht mal über meinen Schatten springen und da reingehen. Genau.
Wir begeben uns einfach gemeinsam auf die Suche nach wir klappern jetzt einfach Flohmärkte ab, suchen uns erstmal den Plattenspieler.
So. Und dann ist unsere erste Platte eine Beatles-Platte, wo Strawberry Fields drauf ist.
Ja.
Das finde ich ist ein guter Vorsatz.
Dann hat man auch einen Grund, in den Plattenladen reinzugehen.
Genau, weil da kann man ja sagen, wir brauchen eine Platte, wo das drauf ist.
Und wenn ihr Sammler seid, holt ihr euch die Single.
Oh ja, das fände ich
das ist noch dann, ja.
Hat die ein schönes Cover?
Das ist noch besser, um in den Laden reinzugehen. Weil sagen entweder Album oder die Single, weil dann ist erstmal dieser Plattenladen-Mensch beschäftigt, um das rauszukramen. Und währenddessen kann man.
Und vor allem wird er sagen, oh, die haben Ahnung hier.
Oh. Ja, genau, die lasse ich mal in Ruhe.
Ich kann das jetzt gehen. Normalerweise
nehme ich einen Dritter, aber hier kommt umsonst rein.
Ich kann das gleich wieder zunichte machen mit meiner ketzerischen Frage. Wie ist das denn bei Singles? Haben die dann auch eine B-Seite?
In der Regel schon, ja.
Und da ist dann auch ein was
Song
drauf.
In der Regel, ja. Dann gibt es ja noch EPs, ne? Das sind dann in der Regel so vier Songs, also vier, je nachdem.
Und was ist dann da, wenn du so eine Single kaufst, dann ist oft auf der B-Seite irgendein Demo drauf oder irgendein Song, der es nicht ganz geschafft hat?
Das ist halt
oder?
Für Sammler interessant, weil oft ist auf der B-Seite dann ein Song, den es sonst nirgendwo anders gibt als auf dieser Single.
Ach, cool. Ja. Das finde ich gut.
Und daher?
Das ist mein Einstieg ins Plattensammeln.
Ja. Das
ist ja ein teures Vergnügen am Ende, sage ich
schon. Ich sag's euch, wie es ist. Alle Millennial-Hobbys sind teuer. Platten sammeln, Kaffeemaschine, Siebträger, Rennradfahren. Was hat man noch?
Boulderhalle.
Boulderhalle ist nicht teuer. So teuer. Das ist nicht so schwer.
Irgendwelche anderen Sportarten, die viel Material voraussetzen und wo man dann sich auch irgendwie drin verlieren kann.
Ja, wo du so Equipment halt dafür brauchst.
Also dasselbe wie Rennrad, aber ja, irgendwie anders. Da gehen nur die Handschuhe, da geht nur der Ball oder sowas. Aber so viele Millennial-Hobbys, also gerade beim Sammeln, bauen auch immer darauf, dass man dann irgendwo auf dem Flohmarkt was günstig schießen kann.
Ja, na klar.
Also gerade
das ist
gerade
die Sammeln. Kunst, aber das ist wahrscheinlich schwer.
Ja, also Flohmärkte.
Irgendwer hat eine Plattensammlung aufgelöst und dann laufen da die Millennials rüber und denken, oh, guck mal, die ganze Kiste, ich gebe dir einen Zehner.
Ja,
manchmal
so
klappt es.
Ja.
Ja. Ja.
Manchmal klappt es, ja.
Meine große Hoffnung ist so alte Spielekonsolen sowas. So diese alte, die wirklich, da hat so irgendwie, die Eltern haben den,
oder? Ja,
so einfach, weil so einfach, das sind genau diese Dinge, immer die Hoffnung, es klingt irgendwie bösartig, aber so alte Menschen, die irgendwie Speicher aufräumen und dann finden sie es noch irgendwie von den Kiddies oder von
Enkeln. Atari.
Genau. Und dann keine Ahnung davon und
weg damit.
Wir freuen uns, wenn wir noch irgendwie einen Fünfer kriegen.
Ja, wenn du Glück
da
hast.
Da baue ich
Flohmarkt. Wir müssen mal auf den
Hofflohmarkt.
Ja, Hofflohmarkt.
Ja, genau. Weil die professionellen Flohmärkte, das kannst du ja vergessen. Das ist ja...
Ja, das macht auch keinen Spaß.
Das ist so seelenlos. Macht mir leider auch keinen Spaß mehr.
Ich finde das traurig, aber auch bei den Hofflohmärkten ist mittlerweile, dass morgens schon die Händler dann da durchfahren und wirklich einfach alles
einkaufen.
Die kaufen dann das, was sie dann fürs Dreifache dann auf ihrem bekackten Flohmarkt verkaufen.
Genau. Ich war jetzt beim Hoflohmarkt in der A-Siedlung, habe ich mich bei Bekannten im Hof dann mit mal reingeplackt. Da muss man keinen eigenen anmelden. Mhm. Ich wollte einfach nur alte Bücher loswerden. Ich habe, glaube ich, 5 Bücher verkaufen können.
Besser als nur.
Und ich war nicht der Einzige, der dann diesen Hof mitgenutzt hat. Mhm. Und ja, das war wirklich einer, ein Bekannter, der hatte da so alte Zinnbecher und alles Mögliche. Ach, und bei dem standen immer Leute, von Beginn an. Und
ich glaube, alles, was so Rohstoff ist, was man noch irgendwie...
Ja, einfach einschmelzen und weg. Und ja. Aber das ist, ja, das entzaubert dann auch irgendwann so. Weil dann
ich habe eigentlich immer nur gute Flohmarkterinnerungen. Ich war super viel mit meinen Eltern früher auf Flohmärkten. Ja. Also wirklich so dann auch früh aufstehen, dahin fahren, den Stand aufbauen.
Ach ja.
Und halt ganz familiär so, ne? Man hat halt irgendwie eine Thermoskanne dabei gehabt. Und aber Platten waren in meinem Elternhaus so nie ein Thema. CDs, ja. Sehr, sehr, sehr viele CDs. Aber Platten, das ist irgendwie, das ist ja auch abgeflacht dann auch wieder, ne? Aber bei manchen so Enthusiasten wie dir ist das bestehen geblieben, scheinbar.
Ich war ja immer Plattenfan, auch als die CD dann kam. Ich hatte natürlich dann auch CDs, ist ja klar. Aber die ganzen Freunde, die haben dann ihre Plattensammlung aufgegeben. Und da war ich natürlich, habe ich so gerne abgenommen. Also von daher. Weil ich dann Nutznießer. Ja. Die ganzen Karstadt oder so hier in Rüsselsheim gab es ja den Karstadt oder in der Grünpassage, kennt ihr mich alles nicht mehr, aber da gab es ja auch so einen Laden. Die haben den Kram für einen Apfel und Ei dann rausgeworfen, die Vinylplatten, weil die Industrie gesagt hat, jetzt vergiss die Platten, CD ist viel besser, die Klangqualität und bla bla bla. Und ging das ja auf, ne? Die haben ja noch richtig abgesahnt. Die konnten dann die Vinylplatten nochmal als CD rausbringen, nochmal verkaufen. Und jetzt ist es so, wie war das bei Oasis jetzt gerade? Waren ja mitten in der CD-Zeit, gab es glaube ich die gar nicht als Vinyl. Jetzt bringen sie es halt als Vinyl raus. Verkaufen sie jetzt da drüber.
Auf jeden Fall.
Weil da jetzt genau die Millennial-Generation abgegriffen wird, die sich einfach so riesig drüber freuen. Ja.
Man kann, bist du Oasis-Fan?
Ja. Oh, ich mochte die ganz gerne, ja.
Fährst du nach London? Oder?
Nee. Also wenn sie hier in die Ecke kommen, dann, ja, wenn es nicht arg so weit, nicht arg so teuer ist, sagen wir mal so. Ja, dann schon.
Ich finde ich glaube, das Interessante, ich mag die musikalisch gerne und ich finde aber natürlich mit das Interessanteste ist dieser Konflikt.
Ja, gut.
Zwischen den Brüdern, das finde ich...
Bist du denen auf den Leim gegangen?
Ja, das gibst du. Ich finde das spannend. Das ist nicht so ein, also es ist schon ein Drama, aber es ist irgendwie... Also da ist so viel englischer Rotz mit drin, das mag ich. Dieser britische, dieses Swearing und alles so. Ja. Ah, das mag ich gern. Ja.
So ja, hätten wir wobei das auch wir ja bei Sleaford Mods wären.
Genau. Ja. Oh Mann, okay. Ich bin so verwirrt. Haben wir noch Klärungsbedarf? Hast du noch was gesagt? Noch zu sagen, was du noch nicht gesagt hast. Ich habe noch eine Veranstaltungsankündigung.
Ja, der genau. Liegt hier.
Man kann ja immer so viel sagen, ne? Aber oder auch nichts. Ne?
Also mich interessiert zum Beispiel, was du so vorhast. So, hast du einen Jahresplan, was du in dem Jahr noch machen willst oder was du künstlerisch demnächst mal angehen willst oder irgendwie so ein...
Was so aktuell ist, jetzt erstmal eine Ausstellung dran. Genau. Sogar hier um die Ecke im Flörsheim, im Mainturm. Ich glaube, die werden jetzt am 29. September.
2 Tage, nachdem diese Folge erschienen ist. Genau.
Wir lesen es einfach mal vor, weil es ist, glaube ich, nicht der klügste Move, den ich jetzt gerade gemacht habe.
Genau, auf jeden Fall die Ausstellung. Oder du sagst es einfach selbst. Wie heißt die Ausstellung?
Die Ausstellung heißt A Sort of Homecoming. Das ist so ein Verweis auf U2. Mhm. Das ist ein Song von U2 und aber auch auf Paul Celan. Das ist so ein Schriftsteller, der hatte irgendeinen Preis, den Georg-Büchner-Preis, glaube ich, 1962 bekommen. Da hat er eine Rede gehalten und dann beschreibt er die... Naja, einen kreativen Prozess und irgendwie beschreibt er das so, wie das ist, eigentlich ist das immer so eine Art Heimkehr, also im Prozess. Und das fand ich dann ganz spannend. Das kann man bestimmt noch viel besser nachlesen. Ich habe, wie er es geschrieben hat. Und ja, gut. Und dann kam da noch der Verweis halt irgendwie, ich assoziiere viel mit Musik, keine Ahnung. Ich sehe irgendwas und dann fällt mir eine Musik ein oder ein Titel und das ist so wie so ein bisschen Synästhesie oder so. Mhm. Also, und dann habe ich gesagt, du stellst jetzt ein Flörsheim aus und dann sagst du, ich bin dort geboren und so und dann fällt mir dann das Sort of Homecoming. Ja, es ist,
stimmt.
Fällt da mal so ein. Und dann denke ich, dann benutze ich das dann einfach auch, wenn es mir gefällt. Und so ist das mit dem Sort of Homecoming am 29.09. 12 Uhr. Ja.
Genau.
In jo. Der?
Im Mainturm.
Im Mainturm. Genau. Ach cool. Ich glaube, da
das
war
direkt
ich
am
nie.
Main.
Shame on me.
Ja. Es sieht von außen sehr schön aus. Man fährt mit dem Fahrrad momentan dran vorbei. Mhm. Das ist, wenn du Radweg...
über die Schleuse?
Genau, Flörsheim zurück zur Opelbrücke fährst.
Ja.
Dadurch, dass ja momentan der Parkplatz neu gemacht wird, musst du da irgendwie diesen Schlenker mitnehmen, da fährst du dran vorbei. Also du hast ihn schon mal gesehen.
Vielleicht fahr ich da einfach am 29. September mal.
Genau. Deswegen, also diese Folge kommt am 27. September, so haben wir rausgefunden. Das heißt, Freitag anhören, Informationen mitnehmen, Sonntag nach Flörsheim rüber, 12 Uhr. So und dann bis 17. November.
Ja, genau. Geöffnet. Da ist noch eine Finissage an dem Tag. Mhm. Also kommt gerne alle.
Was zeigst du?
Oh, viel. Also eigentlich zeige ich ja lieber weniger. Aber ich denke mal, also letztendlich werde ich ja aufbauen. Also ich packe schon mal einiges mehr ein, tatsächlich diesmal. Und guck mal, was ist. Aber grundsätzlich die Skulpturen werde ich zeigen. Dann werde ich die Grid Paintings zeigen. Und dann ein paar Sachen von F4 Fake Geschichten, ein paar Angstgeschichten. Also es wird schon
so ein bisschen
einiges.
Ja, dein gesamtes Oeuvre gerade so.
So ein bisschen, ja, so ein kleiner Überblick tatsächlich. Cool. Also es ist jetzt, weil das die Räumlichkeiten hergeben, weil das sind, glaube ich, vier Räume und da kann man das so ein bisschen gruppieren. Mhm. Ja, und das war die Überlegung. Also keine Riesenretrospektive, aber so eine kleine vielleicht am Ende. So, ja. Und ansonsten bin ich jetzt noch dran an einem Katalog. Also nicht für die Ausstellung, sondern einfach generell mal einen Katalog zu machen.
So eine Bestandsaufnahme quasi.
Ja, im Grunde eigentlich, das schon spiegelt das ein bisschen die Ausstellung und es erscheint dann im Bruno Dorn Verlag in Frankfurt. Da sind wir jetzt gerade aktuell dran und das ist dann auch immer aufwendiger, als man denkt.
Ja, sehr krass.
Ja, und da überlege ich jetzt auch gerade, ob ich da eine Vorzugsausgabe mache, die muss dann auch produziert werden oder eine Edition. Das muss ja auch alles finanziert werden.
Ja, klar.
Und das ist das erstmal, was jetzt gerade ansteht.
Super cool.
Zwischendurch fliege ich mal nach Madrid. Muss mal wieder Goya gucken.
Wieder neue Inspiration holen.
Genau, also muss ich nochmal vergewissern, ob alles noch so gut ist.
Schön. Ja. Das klingt gut, das klingt nach einem Plan.
Ja.
Ja, super.
Ja, wir gehen auf jeden Fall hin.
Wie schön.
Das freut mich.
Toll. Ja. Das ist unsere Feuertaufe jetzt heute gewesen mit Hausbesuch, Steilzeithausbesuch.
Okay.
Ja, Benni hatte mal angeboten, dass er quasi Regie macht. Ich glaube, das Angebot nehme ich gerne an.
Es
ist schon viel zu tun, aber
bisschen wie Klavierspielen. Oder
es ist wie Klavier. Ich bin gerade, was mich gerade am meisten fasziniert, dass ich es geschafft habe, so aus dem Augenwinkel.
Ich finde auch, ich habe ab und zu mal hier rüber geschielt und war so, krass, der hat einfach schon umgeschaltet.
Genau.
Voll gut.
Das ist auch, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt auf meine Kamera gehe, da muss ich ja reingucken, weil sonst gucke ich die ganze Zeit hier runter und das sieht doof aus.
Naja, aber
überblickst, da habe ich den großen Vorteil, dass man nur meinen Hinterkopf sieht.
Ja, das stimmt voll. Aber ich glaube, ich habe selten in die Kamera
geguckt. Solange du da noch volles Haar hast, ist ja okay. Ansonsten musst du Schütter nehmen oder sowas.
Oder einen Hut aufsetzen.
Ich kann einfach nur die ganze Zeit sehr entspannt hier.
Ich bin enttarnt worden gerade.
Ja, schön. Also ich fand es total spannend, mal woanders zu sein.
Ja.
Auch mal total befreiend, wo wir da wieder bei der Freiheit sind, ohne Kopfhörer. Keine Ahnung, wie das jetzt letzten Endes sich auswirkt, weil natürlich über die Kopfhörer wir schon viel mitbekommen, ist jemand zu nah am Mikrofon dran oder zu weit weg.
Und wir sprechen nicht in unsere Jingles rein.
Ja, das auch, aber das gehört dazu. Es ist alles ein Lernprozess. Das war jetzt hier das erste Mal und ich bin gespannt, was wir draus machen letzten Endes.
Aber es war ein erfolgreicher Hausbesuch.
Ich finde auch. Hast du dich wohl gefühlt? Warst
ja,
du?
Total.
Ich glaube, Mario war so ein bisschen so, aber es ist doch nur ein Podcast. Warum habt ihr jetzt hier so Kameras? Aber ja, vielleicht vor allem.
Wir haben ja alles umgeräumt.
Genau.
Also, ich hätte mal einen Pelzmantel angezogen. Ja, genau. Natürlich vegan.
Das hätte hier total gut reingepasst. Genau. Ja, prima. Schön. Ja. Dann vielen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben, dass ihr mit uns immer auf diese Experimentalreise geht. Wir lassen uns immer was einfallen,
ja,
glaube ich. Und
wir werden immer größer. Irgendwann haben wir unser Studio. Irgendwann Großproduktion
genau.
Und vergesst den Ferrari nicht.
Und den Ferrari und dann sind wir mal alle weg.
Wir gehen raus.
Outro, weil das läuft noch ein bisschen.
War eine große Freude auf jeden Fall. Ich würde hier auch arbeiten, wenn ich könnte.
Ja.
Also ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich So ein Atelier im Altwerk würde ich.
Du kannst ja mal klein anfangen und einfach mal in den F3.
Das ist aber nicht das Altwerk.
Das ist nicht das Altwerk. Dann musst
ich gehe mal zu Yannick und schau mal vorbei, was der so macht.
Ja.
Zeig mich da mal für eine Weile ein. Ich bleibe einfach zu Hause.
Hier einzecken. Jetzt hast du gerade den Kontakt. Jetzt kannst du.
Das fand ich jetzt schon. Dieser Vormittag hier hat mir schon ganz viel gegeben.
Okay. Genau. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich höre nichts, das ist sehr gut. Aber Stallzeit, Rüsselsheim und Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird unterstützt durch die Sparkasse Stiftung Groß-Gerau, durch die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Und wir winken jetzt zum Abschied in die Kamera.
Macht's gut.
Bis zum nächsten
Danke,
Mal.
Danke, Mario. Tschüss.